Herzlich willkommen bei Mit Herz und Hake.
Der Podcast einmal quer durchs Gartenjahr. Wir sind Pflanzenarzt René Waders
und Hella Hofmann, Redakteurin bei der Zeitschrift Bild der Frau.
Und gemeinsam sprechen wir über das, was rund ums Gärtnern so anfällt.
Kommt mit uns ins Grüne, hier gibt's alles, was ihr wissen müsst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und Hake. Hallo, lieber René.
Ja, hallo.
Wir treffen uns heute hier vom Mikrofon, um über den goldenen Oktober zu reden. Soweit sind wir nämlich schon gekommen in unserem Gartenjahr. Und was gefällt dir denn am Oktober am liebsten?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der goldene Oktober, überhaupt der Oktober, das ist ja, ich sag mal, der Monat nochmal der Farben. Das heißt, die Bäume zeigen sich in verschiedenen Farben. Das heißt also, auch im Garten gibt's eine Menge noch zu sehen. Es gibt eine Menge zu ernten. Es blüht eine ganze Menge noch. Und wenn so der Nebel durch den Garten zieht, das hat schon was. Das ist schon ganz schön irgendwie. Aber es ist auch etwas Melancholisches dabei, weil für mich dann immer zeigt, jetzt kommt bald der Winter, es wird wieder kalt. Naja, darum genieße ich jetzt noch den Oktober und hoffe, dass wir noch lange schöne Tage haben, um dann auch die Zeit im Garten noch ein bisschen zu genießen.
Wir besprechen ja in jeder Folge, was in diesem Monat zu tun ist. Und du hast gerade gesagt, im Oktober ist noch ein bisschen was zu tun. Aber lass uns erstmal damit anfangen, was denn jetzt gerade noch blüht, was zeigt sich noch in schöner Pracht. So schön bunt, das blüht jetzt.
Also jetzt sieht man natürlich im Garten, also alles, was so Herbstastern, die blühen. Und wer da natürlich so in der Nähe der Heide wohnt, der weiß auch, dass die Heide blüht. Und überall in den Blumenkästen stehen jetzt schon die Heidepflanzen. Dann natürlich so die Sonnenblumen, ja, die gingen langsam so ein bisschen dem Ende zu. Die haben jetzt schon die Sonnenblumenkerne angesetzt. Und Zinien, also sieht man überall, Studentenblumen sehen überall noch, findet man überall noch Astern, also Astern und Chrysanthemen, die Herbstastern, so die blühen alle. Jetzt sind so die Farben, ich würde mal so wirklich so die Herbstfarben, die so nicht ganz so, ich würde mal so sagen, ja, bisschen gedeckter sind. Kann man das so sagen? Ich glaube, man kann sagen, die Farben sind ein bisschen gedeckter. Nicht mehr ganz so knallige Farben, aber ja, das ist halt eben der Herbst. Und für alle, die vielleicht ja, ich sag mal, im August ihre eigenen Stiefmütterchen ausgesät haben, die fangen jetzt auch schon langsam ein bisschen an und zeigen mal schon ein bisschen Blüte, aber die sollen ja ihre richtige Präsenz erst im Frühjahr bekommen.
Und Sonnenblumen, wenn die jetzt schon die Sonnenblumenkerne quasi ansetzen, die können wir auch ernten. Du hast es, ich glaube, in einer vorigen Folge schon mal erzählt, dass man das ganz gut mit einem Strumpf machen kann, damit die da so reinfallen, ne?
Genau, einfach mit einem Strumpf, also eine alte Perlungsstrumpfhose. Also nicht über alle Sonnenblumen, also wirklich ein bisschen was für die Vögel lassen, das ist immer wichtig. Und dann einmal die Pflanze ziehen, wo ich dann die Saat sammeln möchte. Das ist sowieso jetzt auch die Zeit, überall auch die Saat abzusammeln. Das heißt, also, wenn ich jetzt gucke, die Tagetes, die hat überall schon, zum Teil haben die wirklich schon Saat angesetzt und das sammle ich gleich mit ab und pack sie dann am besten wirklich so, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber manchmal ist es ja ganz gut, wenn man was wiederholt, damit man das dann auch wirklich lernt. Also die Saat ab in Kaffeefilter packen. Das heißt also, ich sammle dann meine Saat ab, pack die in Kaffeefilter rein, beschrifte diesen Kaffeefilter. Der Kaffeefilter, der holt dann auch die Feuchtigkeit, die Restfeuchtigkeit noch aus der Saat heraus. Und dann kann ich die ja irgendwie in Kästchen, ja, gut sortiert, dann bis zum nächsten Jahr stehen lassen.
Ich habe damit jetzt auch angefangen mit den Kaffeefiltern, tatsächlich Saat so zu lagern.
Geht gut, oder?
Das ist eine super Sache.
Ja.
Eine super Sache und total easy. Natürlich lässt sich gut beschriften. Und du hattest ja auch schon mal gesagt, also länger als 5 Jahre sollte man Saat auf jeden Fall nicht liegen lassen, weil die immer, ja, die Kraft des Saatguts nimmt jedes Jahr ab und irgendwann ist es dann nichts mehr.
Genau. Und das ist ja auch nicht schlimm, weil ich habe ja normalerweise jedes Jahr wieder neue Saat. Ich kann die immer wieder frisch machen. Ich notiere mir natürlich immer das Datum auf meine Tüte drauf und irgendwann ist es dann einfach so, dann tauscht man die halt aus, dann sagt man, okay, man hat immer mal ein Jahr so eine Sicherheit, das heißt also, falls mal irgendwie was ins Wasser fällt oder so oder die eine oder andere Pflanze nicht will, dann hat man immer noch Saat über, so dass man so eine Art Sicherheit hat und dann funktioniert das aber richtig gut. Also das ist ganz wichtig. Und immer darauf denken, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, müssen wir halt immer gucken, dass es wirklich Samen, echte Sorten sind, dass es keine F1-Hybriden sind, weil da kommt eigentlich immer nur Schrottbar raus. Also da muss man gucken, dass man wirklich dann guckt, egal was ich mache. Also auch, es ist ja auch so, ich kann ja jetzt schon noch ein bisschen hier Tomaten zum Beispiel, sind ja auch noch, die kann man ja noch gut ernten. Die wachsen zwar jetzt nicht mehr richtig dolle, aber ernten ist gut. Und auch da kann man natürlich die Saat wirklich gut selbst ernten und dafür sorgen, dass man im nächsten Jahr vielleicht seine Tomate, die auch lecker war in diesem Jahr, dann nächstes Jahr wieder aussehen kann.
Kann ich denn eigentlich, bleiben wir mal bei der Sonnenblume, erkennen, steht das auf dem Topf drauf, wenn das gelabelt ist, oder kann ich es an der Blume erkennen, wenn ich eine im Blumenhandel gekauft habe oder geschenkt bekommen habe? Kann ich erkennen, ob das eine Pflanze ist, die ich auch vermehren kann, also eben kein F1-Saatgut?
Bei den Sonnenblumen ist das ganz einfach, weil die Sonnenblumen, die F1-Saat der Sonnenblumen, die haben keine Kerne. Die hat man so gezüchtet, dass sie keine Kerne haben. Warum? Weil die dann nämlich ohne Kerne viel länger halten im Strauß.
Ah, okay. Ja, gut, das ist ja einfach zu erkennen.
Ja, das ist einfach zu erkennen. Anders ist es dann irgendwie bei anderen Pflanzen, bei Zinien oder was weiß ich, was man alles hat, was man jetzt so sich so vermehrt oder verwehren möchte. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel jetzt noch schnell, wenn ich jetzt beim Nachbarn sehe, der hat eine schöne Dahlia, die haben jetzt auch keinen Frost bekommen, die sehen auch alle gut aus, da klaue ich mir ein paar Spitzen und die stecke ich als Steckling einfach in Aussaaterde, dann mache die nämlich noch dieses Jahr schnell Wurzeln und dann habe ich Dahlien fürs nächste Jahr.
Auch praktisch, aber vielleicht vorher den Nachbarn fragen, ob man...
Immer, ja, natürlich, wir fragen immer, das ist ganz klar. Es gibt meistens, keiner sagt da nein. Aber wenn ich dann vielleicht irgendwo mal in irgendeinem Park bin, wo keiner ist, da kann das schon mal passieren, dass da was abbricht.
Und dann kann man es ja vielleicht mitnehmen.
Ja, dann kann man es auch mitnehmen, weil bevor es denn kaputt geht, ist das ja ganz schlecht.
Genau, zweites Leben schenken quasi.
Ja, das ist auch überhaupt, also da bin ich auch wirklich, bin da, also... Da habe ich eigentlich auch gar kein Problem jetzt, überhaupt nicht.
Gibt's jetzt im Oktober etwas in unserem Garten, das wir ernten können und auch essen können? Erntetipp. Dafür ist die Zeit jetzt reif.
Ja, eigentlich schon. Also was ist jetzt im Oktober? Zum Beispiel Kürbis, ja, den kann man immer noch. Der ist jetzt, ja, der guckt ja jetzt eigentlich richtig raus, kaum noch Blätter da. Das heißt, der Kürbis liegt jetzt eigentlich so fast auf dem Acker und der zeigt mir jetzt nämlich mit, was man natürlich auch also so langsam anfangen kann. Also ich, Grünkohl, manche, aber ich bin eigentlich eher für Grünkohl. Ich lasse den noch, bis der erste Frost drüber gegangen ist. Hatten wir bis jetzt noch nicht, also darum würde ich bei dem Grünkohl noch ein bisschen warten. Aber sonst gibt es eben auch Sellerie, Steckrüben, alles sowas, also auch Kohl, alles das kann man jetzt alles noch ernten. Also da gibt es noch das eine oder andere Gemüse. Also es gibt ja ganz viel Herbstgemüse und nachher auch im Winter können wir auch noch ein bisschen was ernten. Also wenn man es dann richtig gemacht hat und ich sage einfach mal dafür gesorgt hat, dass in dem Gemüsegarten eben auch ein bisschen Wintergemüse und Herbstgemüse auch angebaut worden ist.
Beim Grünkohl warten wir auf den ersten Frost. Muss der dann sofort geerntet werden oder ist ein zweiter, dritter auch okay?
Nein, den kann ich im Januar noch ernten. Und außerdem beim Grünkohl mache ich das auch immer so, dass ich immer nur die unteren Blätter entferne und dann lasse ich diese ganzen Stängel stehen, weil wenn es noch wärmer ist, man weiß ja immer nicht, manchmal ist es ja bis Dezember nur so warm, dann wächst der halt weiter. Und dann kann ich mir auch im Winter diese Spitzen noch abernten, also das geht noch richtig gut.
Ist denn Grünkohl auch dein Lieblingsherbstgemüse, Herbst-Wintergemüse oder hast du ein anderes?
Also ich mag Grünkohl gerne, esse auch sehr gerne Grünkohl, aber also wirklich das volle Programm, aber so wie man das so kennt, ja, mit richtig Einlage drin. Und am liebsten mag ich den Grünkohl dann immer am nächsten Tag. Also wenn der frisch gekocht ist, so, da esse ich den auch gerne, aber richtig lecker schmeckt er eigentlich erst so am nächsten Tag oder am übernächsten Tag. Wenn er so richtig durchgezogen ist, dann ist es so schön. Aber das mag ich wirklich nur, wenn es kühl wird. Also im Sommer eher nicht so.
Und gibt es bei den ganzen Sachen, die du gerade genannt hast, Steckrüben, Sellerie, Kohl, auch Möglichkeiten, die einzulagern? Also angenommen, ich habe jetzt ganz viel im Garten, komme da gar nicht gegen an, das zu essen.
dann lasse ich die erstmal stehen. Also ganz wichtig, dass ich die erstmal stehen lasse und noch gar nicht abernte. Also auch so Kohl zum Beispiel, der kann noch ein paar Grad Frost ab, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn ich dann merke, dass richtig starke Fröste kommen, dann buddel ich die eigentlich ein. Also am besten ist es so, man kann die einlagern. Entweder, wer hat schon noch so einen alten Keller? Natürlich, wenn ich so irgendwie ein Fachwerkhaus habe, habe ich einen kühlen Keller und einen dunklen Keller, da kann ich das alles in Stiegen, in Kisten lagern. Aber oft ist das ja gar nicht so. Wenn man zum Beispiel nur einen Kleingarten hat, dann kann man vielleicht gucken, ob man vielleicht so eine alte Waschmaschinentrommel bekommt. So, und ja, diese alte Waschmaschinentrommel, die wird eingebuddelt, ja, mit der Klappe, und dann kann man die vollfüllen mit ein bisschen Sand und immer das ganze Gemüse rein, Klappe zu, dann kommt auch keine Wühlmaus dran, dann wird mir das auch nicht weggefressen, und das ist eine gute Sache. Ja, also das ist dann ganz wichtig, ist auch, wenn ich so späte Kartoffeln habe oder so, die muss ich jetzt auch denn unbedingt ernten, weil wenn die denn zu lange unten im Boden bleibt, ist es auch nicht so schön, und die sollten dann auch wirklich dunkel, ja, im Keller irgendwo gelagert werden. Das ist ganz wichtig, weil sonst, wenn die Kartoffeln so mal ein bisschen Frost kriegen, dann ist es auch nicht gut. Und irgendwann kann es auch sein, wenn es dann wieder zu warm ist, dass die Kartoffeln wirklich wieder anfangen zu treiben, und das will man natürlich auch nicht.
Wie viele Waschmaschinentrommeln verstecken sich denn bei dir im Garten unter der Erde?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir gar keine. Warum nicht? Weil wir ein altes Fachwerkhaus haben und da haben wir den Keller, wo wir das alles, wo halt vor 100 Jahren schon die Leute ihr Gemüse angesammelt haben. Wenn es mal irgendwann mehr wird, man kann ja nicht wissen, dann gibt es vielleicht auch mal einen kleinen Erdkeller aus Waschmaschine, oder auch man kann auch eine Tonne nehmen, irgendwie irgendwas, also irgendwas einbuddeln, ist wichtig so, dass man, dass dann eben keine, ja, keine Nager dran kommen, weil das ist doof, weil der Nager ist meistens, der frisst alles an, der frisst nicht nur eine Pflanze auf oder eine Knolle auf, sondern der frisst gleich 20 Knollen an, und das ist nicht so toll.
Dann ist die ganze Arbeit des Jahres im Grunde.
Ja, ja, und der fängt an zu faulen, und das ist genau bei den Kartoffeln irgendwas, so immer dran denken, wenn ich die Kartoffeln wirklich, also alle, nur heile Kartoffeln kommen in den Kartoffelkeller. Alle anderen, die angeschlagen sind oder so, die kommen nur in die Kiste, die kommen nicht zu dieser, weil eine faule Kartoffel steckt alle anderen auch an. Also immer gucken, nur gesundes Gemüse einlagern, alles andere muss man dann irgendwie, ja, ich sag mal, abschneiden und irgendwo faul stellen und dann relativ schnell verarbeiten, aber nicht einlagern.
Okay, das war ein ganz guter Tipp, weil sonst war die ganze Mühe umsonst. Gibt es denn jetzt noch etwas, was ich auch noch pflanzen könnte?
Also man kann natürlich jetzt noch, ja, so Winterkohl, dann hier Rapunzel und so, sowas kann man jetzt halt noch machen. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, weil natürlich das kalt wird und dann auch nichts mehr richtig wachsen kann. Das Spinat könnte vielleicht auch noch funktionieren. Es ist immer so ein bisschen wetterabhängig, aber ich meine, so ein bisschen Spinatsaat kostet ja nicht viel. Das kann man jetzt auch machen, weil der Spinat, wenn es kühl ist, natürlich immer noch besser wächst, als wenn es sehr warm ist. So Rapunzel, das ist genauso. Da kann man einfach so die Beete, also ich sag mal Saat nehmen und einfach so über die Beete schmeißen. Und dann kann man ja immer ein bisschen was ernten.
Wieso wächst denn Spinat besser, wenn es kühler ist, als wenn es wärmer ist?
Also das ist besser für uns Menschen, weil der dann weniger Nitrat aufnimmt. Ja, es gibt halt Pflanzen, also auch ein Kohl zum Beispiel, der wächst eher bei kühleren Temperaturen besser als bei sehr heißen Temperaturen, weil der zum Beispiel auch viel Feuchtigkeit braucht, ja, um dann schnell zu wachsen. Dann gibt es halt einen frühen Kohl und einen späten Kohl. Ja. Das ist halt einfach so der späte Kohl, der wächst dann halt bis in den Winter rein, und der frühe Kohl, den kann man dann eben, ja, im Frühjahr dann wachsen, und der ist dann erntefähig eigentlich, bevor es richtig heiß wird.
Der ein oder andere mag jetzt über das Wort Rapunzeln gestolpert sein. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was das denn genau ist.
Ja, Rapunzel, der Wintersalat, ja, Wintersalat, dieser kleine mit den ganz kleinen grünen Blättern, die so rosettenartig wachsen, Nüssli, ja, genau, sagen auch welche, die sagen dann Nüssli dazu, weil er so einen kleinen nussligen Geschmack hat.
Kann ich denn abgesehen von Gemüse noch Pflanzen anpflanzen, die über den Winter dann auch halten, also die einfach auch optisch meinen Garten verschönern?
Es gibt jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Manche, die haben ja so eine Frühjahrsbepflanzung, eine Sommerpflanzung und eine Herbstpflanzung. Und zu der Herbstpflanzung gehören natürlich dann als dekorativ, also Heidepflanzen gehören dazu, Erika, also Heide, dann gibt's das Silberblatt, die Currypflanze, da gibt's Hebe. Also das sind jetzt diese Pflanzen, die man jetzt überall zu kaufen bekommt, die man dann in Kästen, in Kübel pflanzen kann, um das alles ein bisschen zu verschönern. Also wer dann irgendwie eine schöne Deko im Garten haben will. Dazu gehören dann natürlich auch Gräserarten. Aber wenn ich jetzt draußen im Garten etwas pflanzen möchte, da gibt's natürlich ganz viel. Das ist ja jetzt Pflanzzeit. Das heißt, jetzt kann man loslegen. Also wirklich von Gehölzen, von Stauden, alles, was man ja gerne noch machen möchte, kann man natürlich jetzt auch in den Garten pflanzen. Aber vieles ist natürlich jetzt so langsam, also auch geht in die Winterruhe. Das hat jetzt auch keine Blätter. Also bei vielen Gehölzen oder eben die Stauden sind alle zum Teil schon eingezogen. Da ist natürlich nicht viel zu sehen. Wenn man Chrysanthemen pflanzt, dann achtet man darauf, dass man winterharte Chrysanthemen pflanzt. Die sehen jetzt auch schön aus. Die gibt es in verschiedenen Farben. Von gelb, weiß, lila, wie man das gerne möchte. Und da achtet man darauf, dass die winterhart ist. Den kommen die auch jedes Jahr wieder. Aber es gibt ganz viele Chrysanthemen, die man nicht kaufen können. So in kleinen Töpfchen, die dann überall in den Gartencentern oder aber auch in den Supermärkten stehen. Die sind nicht winterhart. Die kann man jetzt pflanzen. Und naja, da sind die dann in 3-4 Wochen sind die dann tot. Ja, also darum wird man darauf achten, immer gucken, okay, sind die winterhart. Das sieht man aber auch meistens so, wenn man sich die Chrysantheme anguckt, dann ist die am Stiel sehr verholzt. Das heißt, die ist so sehr, sehr stabil. Und die nicht winterhart sind, die sind relativ weich. Daran kann man das eigentlich ganz gut erkennen.
Apropos winterhart. Es gibt ja auch einige Pflanzen, die eine besondere Pflege im Winter brauchen, die wir vielleicht verpacken müssen, einlagern und so weiter. Wann sollten wir da dann drüber sprechen? Macht es jetzt schon?
Ja, das machen wir im nächsten Monat. Also jetzt
machen wir im nächsten Monat.
Ja, wir haben den goldenen Herbst. Es ist schönes Wetter und das ist halt, ich sag mal, der erste Frost, schätze ich mal, Ende Oktober. Aber der ist ja noch nicht so dramatisch, weil der Boden noch warm ist. Das kann ja, der Boden ist noch schön warm und da kann man noch sehen. Jetzt könnte man sogar noch Rasen sehen. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja, wir haben jetzt, ja, der Boden ist noch so warm vom Sommer. Und die Regenwahrscheinlichkeit ist natürlich jetzt auch viel höher und jetzt könnte man sogar noch Rasen sehen. Also ich sag mal, Winterschutz, da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Wir wollen uns jetzt nicht den schönen Herbst versauen.
Aber nicht, dass wir das verpassen und dann Nein. Die Pflanzen Schaden nehmen. Okay, nächste Folge reden wir darüber, wie wir die Pflanzen verpacken und durch den Winter tragen. Gibt es denn im Garten jetzt noch ein paar Sachen, die im Oktober gemacht werden müssen? Also welche Gartenarbeiten liegen jetzt an?
Ran an die Hake, die wichtigsten To-Dos.
Ganz wichtig ist immer, wir müssen uns immer um den Boden kümmern. Das heißt, wenn wir abgeerntet haben, wenn der Acker frei liegt und wir haben in dem Boden was entnommen, müssen wir auch mal ein bisschen was zurückgeben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel auch mit Mikroorganismen zu arbeiten. Es gibt ganz viele Mikroorganismen, die wir jetzt in den Boden bringen können, zum Beispiel, die dafür sorgen, dass unser Boden fruchtbar bleibt. Es gibt Mikroorganismen, die wir einbringen können, die dafür sorgen, dass wir im nächsten Jahr weniger Dünger benötigen. Also das sind alles solche Dinge, die wir machen können. Wir können jetzt schon mal den Boden mit Kompost abdecken. Es ist immer schön und das Beste ist, wenn der Boden im Winter nicht kahl, also über den Winter nicht kahl ist. Das heißt also, früher war das immer so, da musste immer alles akkurat aussehen. Da hat man schön gegraben. Ja, und dann war die Scholle dann über Winter frei. Aber was passiert? Der Frost kommt, der Wind kommt und der weht den Humus weg. Das heißt, der Humusaufbau dauert mehrere hundert Jahre, vielleicht auch 1000 Jahre. Und der Abbau des Humus geht dagegen relativ schnell. Das heißt, wenn wir nicht dafür sorgen, dass dieser Boden ordentlich geschützt ist. Also auch das müssen wir machen. Es geht nicht nur daran, um unsere Pflanzen zu schützen, sondern es geht auch darum, unseren Boden zu schützen, dass der eben fruchtbar bleibt und damit wir eben schön ernten können und dass der Boden ordentlich belebt ist.
Mikroorganismen gelangen in den Boden wahrscheinlich auch durch den Kompost.
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Also man kann zum Beispiel heute auch Mikroorganismen kaufen. Das heißt, es gibt halt ganz unterschiedliche Mikroorganismen, also bestimmte Stämme, die man kaufen kann und die werden halt gegossen. Und da gibt es Mikroorganismen, die Stickstoff aus der Luft binden zum Beispiel. Da gibt es Mikroorganismen, also Mischungen aus Mikroorganismen und Pilze zum Beispiel, die dafür sorgen, dass Phosphat und Kali verfügbar gemacht wird, weil Phosphat, also zum Beispiel Phosphat ist ganz fest im Boden. Das heißt, die Pflanzen haben es unheimlich schwer an Phosphat zu kommen und Phosphat brauchen sie halt, um die Wurzeln zu bilden und Frucht und Blüte anzusetzen. So, und wenn Phosphat ist in der obersten Schicht ziemlich fest angelegt, die Pflanzen haben Schwierigkeiten dran zu kommen, und da gibt es jetzt Mikroorganismen, die der Pflanze helfen, an diesen Nährstoffen ranzukommen. Und das ist auch wichtig. Warum ist es wichtig? Das ist unheimlich ressourcenschonend. Weil wenn wir Phosphat kaufen, kann man ja als Dünger kaufen, könnte man kaufen und in den Boden einbringen. Aber Phosphat ist endlich, nicht unendlich, sondern die Phosphatreserven auf dieser Welt sind nicht unerschöpflich. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dafür sorgen, dass diese Mikroorganismen die Arbeit machen, und dadurch können wir über 30% an Dünger sparen. Also auch das ist ja wichtig. Das ist ja eine tolle, nachhaltige Sache. Also, dass man eben, ja, in weniger Dünger einarbeiten muss. Und da wundert mich manchmal, warum die ganzen Landwirte das nicht machen, weil Dünger ist teuer und so kann man eine ganze Menge Dünger sparen. Aber wir Kleingärtner, wir arbeiten ja damit. Und wir arbeiten natürlich mit Kompost, wir arbeiten mit Mist, also alles das, was vielleicht ja die Kaninchen oder die Hühner so produzieren. Und das ist alles wichtig, damit der Boden belebt wird. Und wichtig eben, den Boden abdecken. Kann man auch jetzt noch mit einem Gründung machen. Also das ist auch ein Riesenthema.
Gründung, da haben wir öfter schon mal drüber gesprochen. Hast du auch gesagt, wenn ich Felder abernte, zum Beispiel meine Erdbeerpflanzen rausnehme, dass ich da auch Gründung verteile, ne?
Genau. Was macht der Gründung? Also zum Beispiel, wenn man es überlegt, Senf, es gibt ja so, dass man Gelbsenf irgendwie so dann ausstreut. Gelbsenf passiert. Gelbsenf geht ganz tief, macht ganz tiefe Wurzeln und geht dann in den Boden. Und diese tiefen Wurzeln lockern den Boden. Und zwar lockern ihn sie dann, wenn der Gelbsenf im Winter erfroren ist. Dann sterben, also man muss sich erst mal vorstellen, die Wurzeln geht ja tief in den Boden und so ein Wurzelsystem ist ja wirklich, ja, kennt man ja, da sind ganz viele, ganz kleine Kanäle. Und diese Wurzeln, die gehen dann kaputt, die verfrieren und zurück bleiben diese Kanäle. Und das ist das, was den Boden lockert und das ist gut für die Nachkulturen.
Gibt's noch etwas anderes, was ich als Gründung verwenden kann?
Ja, ganz viel. Also ich kann natürlich Klee. Kann ich denn? Klee ist eine Leguminose, das ist halt auch so, der dann aus der Luft Stickstoff sammelt und dann in den Boden einlagert und dann dafür sorgt, dass ich im nächsten Jahr zum Beispiel Starkzehrer, mein Kohl oder sowas gut pflanzen kann, wenn der gut ernährt wird. Dann gibt's Bienenweide, Phacelia zum Beispiel, dann gibt es so Mischungen, die werden angeboten als Bodendoktor. Das sind dann eben Mischungen, die dann dafür sorgen, dass schädliche Nematoden im Boden vielleicht absterben und die den Boden halt einfach fruchtbar machen, weil diese Pflanzen dann kaputt frieren und die werden dann einfach im Frühjahr mit untergegraben.
Und wenn ich jetzt im Oktober Gründung noch sehen will, was wäre da dein Favorit, was auf jeden Fall noch klappt?
Also es ist immer gut, wenn man so eine Mischung macht. Also man kann natürlich, je nachdem, man kann auch Senf nehmen, das machen ja die Landwirte jetzt auch, oder eben wirklich so eine Mischung. Wo dann eben Senf, Tagetes, dann sind irgendwelche Lupinen und so. Also eine ganze Mischung an verschiedenen Gründungpflanzen. Die kann man so kaufen als Mischung und die dann ausbringen. Sieht auch ein bisschen fürs Auge noch schön aus. Das erfriert dann nachher und das wird dann im Frühjahr untergegraben. Bisschen aufpassen muss man, wenn man sehr viel Gründung oder jedes Jahr immer ganz viel Gründung einbaut, kann es sein, dass dann die Drahtwürmer um die Ecke schauen. Weil die Drahtwürmer lieben Flächen, wo dann ganz viel abgestorbenes Pflanzenmaterial ist, weil das deren Futtergrundlage ist. Und wenn man dann vielleicht auf diese Fläche Kartoffeln anbaut, dann gehen die Drahtwürmer auch ein bisschen an die Kartoffel.
Gibt es denn neben den Drahtwürmern aktuell noch Gartenbewohner, die wir nicht ganz so gerne mögen? Bloß keine Panik, das wirkt natürlich gut.
Also es gibt ja gute und es gibt schlechte. Das heißt also gute zum Beispiel, die den einen oder anderen vielleicht mal ein bisschen meckern. Der Maulwurf ist jetzt ein bisschen aktiv. Ja, der Maulwurf geht jetzt los und buddelt langsam wieder. Und ja, das kann den einen oder anderen ein bisschen ärgern. Oder aber auch die Wühlmäuse, die werden jetzt auch ziemlich aktiv. Das heißt also, die merken auch, dass demnächst kalt wird. Und die nagen dann wirklich nochmal alles an, was da so im Garten wächst. Dann gibt es aber wirklich einen guten Trick, um die loszuwerden, weil Maulwürfe und Wühlmäuse haben ein unheimliches, empfindliches Geruchssystem, weil die eigentlich alles, das ist ja dunkel da unten, die müssen eigentlich alles riechen. Und wenn es in den Gängen stinkt, dann mögen die das nicht. Das heißt, dann suchen die sich andere Wege. Und das kann man zum Beispiel, ich sage, mit Schnaps machen. Richtig stinkender Schnaps, am besten so chinesischer Schnaps, der stinkt wie Hulle. Und wenn man da immer mal so entweder so einen Lappen mit eintunkt und dann immer in die Löcher schiebt, diese Lappen, dann kann man sie zum Nachbarn treiben. Also das funktioniert ganz gut. Also wichtig ist immer eine Fluchtmöglichkeit lassen. Das heißt, niemals irgendwo einkesseln, sondern immer dafür sorgen, dass sie dann vielleicht auch zum Nachbarn oder ja jetzt zum Acker irgendwo dahin wandern, wo sie auch hinwandern dürfen.
Und die kommen dann auch nicht zurück? Die merken sich dann, nee, bei der stinkt's im Garten?
Ja, das, man muss ja ein bisschen hartnäckig bleiben und dann sagen die auch, nee, das ist da nicht so schön. Und dann kommen die auch so schnell nicht zurück. Wenn man natürlich dann lange Zeit nichts macht, irgendwie, die kommen dann vielleicht irgendwann wieder, wenn es nicht mehr stinkt, dann muss man wieder von vorne anfangen.
Aber so, ich sag mal, Schnapsreste, die man selber nicht mag, das haben ja viele zu Hause noch, da kann man sie sinnvoll einsetzen.
So, genau. Und das Nächste, was man jetzt auch noch drauf achten sollte, das ist ja so, also ich sag mal, Äpfel. Kennt jetzt jeder. Apfelernte ist ja noch, ja, voll im Gange. Das heißt, die späten Sorten, die werden jetzt geerntet und ganz oft sind da Mitbewohner drin, hat man da Proteine in der Frucht, ja. Das sind dann die kleinen Würmer und zwar ist das der Apfelwickler, der da sein Unwesen treibt und darum jetzt unbedingt ganz, auch wenn man denkt, das ist nicht mehr so, jetzt kommt noch die Wellpappe um die Bäume, ja. Weil immer noch aus den Äpfeln die Maden kriechen und sie sich verpuppen wollen fürs nächste Jahr. Und die verpuppen sich normalerweise in der Rinde irgendwo, ja, aber wenn sie jetzt die Wellpappe sehen, gehen die in den geringsten Widerstand und verpuppen sich in der Wellpappe. Und das mache ich bis Dezember. Und immer gucken, und wenn sich da welche verpuppt haben, Wellpappe wegnehmen, wegschmeißen, ja, in eine Mülltonne und wieder neue Wellpappe drum. Also auch das ist jetzt ein Ding, damit im nächsten Jahr nicht ganz so viele Maden in den Äpfeln sind. Ist eine ganz einfache Sache, ohne dass man irgendwelche Chemie raussprühen muss und ist eine günstige Variante.
Aber das betrifft jetzt nur die Apfelbäume.
Und die Pflaumenbäume. Ja, also auch Pflaumen, Apfelwickler, Pflaumenwickler. Beide, ja, kann man so bekämpfen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das nächste, was man auch machen kann, ist ganz wichtig, dass man jetzt wirklich guckt, Verletzungen an den Bäumen irgendwo, dass wenn man sieht, dass so ein Baum irgendwie Krebs oder so Krebsgeschwüre hat, so Verformung, dass man die jetzt wirklich rausschneidet und abverbrennen oder eben irgendwohin, wo sie keinen Schaden mehr verursachen können. Also das sind so Dinge, die man jetzt machen kann. Auch viele Schädlinge gehen jetzt eigentlich auch in die Winterruhe, verpuppen sich und sorgen dafür, dass sie dann also auch gut durch den Winter kommen. Und das ist völlig egal, es ist jetzt ein Trugschluss, wenn man denkt, wenn wir einen harten Winter haben, dann haben wir im nächsten Jahr nicht so viel Schädlinge. Das ist leider nicht so. Weil alle diese Schädlinge sind sehr, sehr, sehr winterhart. Also das ist, die kommen trotzdem wieder.
Um Obstbäume dreht sich auch dein Top-Tipp in diesem Monat. Morgen wird's grüner. Der Top-Tipp vom Pflanzenarzt.
Ganz wichtig ist es ja so, dass man jetzt im Oktober anfangen kann, wirklich Obstbäume zu pflanzen. Wer jetzt einen Apfelbaum, einen Birnenbaum oder eine Kirsche, völlig egal, in den Garten pflanzen möchte, das ist ein Riesenthema. Da können wir vielleicht ja nochmal auch eine extra Sendung drüber machen. Aber mein Tipp ist, man sieht im unteren Bereich die Veredelungsstelle und dort, wo die Veredelung eingekürzt worden ist, da ist ein O entstanden, also an der Schnittstelle. Sieht aus wie ein O. Und diese Schnittstelle sollte immer nach Osten zeigen. Warum? Weil der Baum so auch bei dem Baumschuler stand. Das heißt also, so ein Baum richtet sich nach dem Licht und natürlich auch je nachdem, wo der Wind herkommt. Und wenn ich dann diesen Baum so auch wieder in meinen Garten pflanze, dann muss der Baum sich nicht umorientieren. Das heißt, er kann sofort weiter wachsen und muss nicht seine Zellstruktur verändern, weil er hat nämlich auf der einen Seite ja lange Zellen, auf der anderen Seite kurze Zellen. Warum? Weil der Ostwind dann kommt und den Baum immer drückt. Ja, und so kann der Baum weiter wachsen und kriegt sozusagen keine Depression. Ja, das ist ganz wichtig. Also das ist mein Tipp. Wenn es losgeht jetzt mit Bäumenpflanze, das ist völlig egal, ob ich Steinobst oder Kernobst pflanze.
Muss ich denn den Boden besonders vorbereiten, bevor ich da jetzt dann den Obstbaum reinsetze?
Ja, also ganz wichtig, es gibt ja Steinobst und Kernobst. Steinobst, da sagt der Name schon, der braucht einen steinigen Boden. Ja, da muss ich gucken, der darf gar keinen fetten, lehmigen Boden, das mögen die nicht. Da muss ich gucken, dass ich den Boden auflockere mit ein paar Hände voll Kies. Ja, und wenn ich aber einen steinigen Boden habe und möchte dann dort einen Kernobst, einen Apfel pflanzen, dann muss ich es umgekehrt machen. Da muss ich ganz viel guten Kompost nehmen und mit einarbeiten, damit sich der Baum darin wohlfühlt. Das ist so wichtig. Und immer ganz wichtig, immer anflocken, damit eben die feinen Faserwurzeln, die sich bilden, die dann Wasser und Nährstoffe aufnehmen können, durch Sturm und Wind nicht immer gleich wieder abreißen.
So, das musst du jetzt nochmal erklären. Was bedeutet denn anflocken?
Ach ja, na, festbinden. Also ganz einfach ein Flock, also einen Pfahl in den Boden setzen und daran wird der Baum festgebunden, damit er schön feststeht.
Ah, okay, gut. Das macht natürlich Sinn.
Hat jetzt nichts mit Vampire und Flock und so, damit hat es nichts zu tun.
Ich hatte noch gelesen, dass man auch Leimringe an Obstbäume anbringen sollte.
Genau. Aber nur dann wirklich, wenn man Probleme hat, und zwar mit diesen kleinen grünen Frostspannern. Das heißt, wenn in einem Jahr, wenn ich merke, dieser kleine grüne Frostspanner, das ist so eine kleine grüne Raupe mit so einem Buckel. Und die, was machen die? Die im Frühjahr können die den ganzen Baum abfressen. So, wenn ich ein Problem hatte damit, dann mache ich das. Warum? Weil das Weibchen klettert sozusagen den Baum hoch und wartet dann da aufs Männchen. Und damit das nicht passiert, ja, gibt es diese Leimringe. Und diese Leimringe sorgen dafür, dass da keiner den Baum hochkommt. Aber das mache ich wirklich nur dann, wenn ich weiß, dass ich einen starken Befall hatte. Wenn ich keinen Befall hatte, brauche ich das auch nicht machen, weil ganz oft an diesen Leimringen natürlich auch andere Insekten dran hängen bleiben, die es nicht verdient haben.
Wir wollen keine Barriere aufbauen für alle Insekten, Nein. Die eigentlich nützlich sind dann auch, ne?
Genau.
Lieber René, das war eine ganze Menge zum goldenen Oktober. Gibt es noch etwas, was wir beachten müssen, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
Das ist ganz wichtig, wir könnten jetzt noch gießen und wir sollten auch noch gießen. Das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig, erst recht, wenn wir angefangen haben, was Neues zu pflanzen. Dann gibt es auch eine Möglichkeit, wir könnten auch noch düngen, und zwar Kali. Wenn wir zum Beispiel immer grüne Pflanzen haben, immer grüne Hecken, die können jetzt nochmal eine Portion Kali bekommen, weil Kali erhöht den Salzgehalt in der Pflanze. Kali stärkt die Zellwände und sorgt dafür, dass die Pflanzen dann gut durch den Winter kommen. Und der Vorteil ist, Kali wird von der Pflanze bei einer Bodentemperatur von 5 Grad noch aufgenommen. Das heißt, was bei anderen Düngerarten nicht der Fall ist. Das ist ganz wichtig. Ich kann auch den Rasen düngen, Herbstrasendünger, das ist halt auch nochmal wichtig, weil da ist nämlich auch noch besonders viel Kali drin. Da geht es gar nicht um den Stickstoff, sondern auch um den Kali, weil das macht auch den Rasen widerstandsfähig. Das ist halt ganz wichtig. Dann sollte ich Laub, das jetzt schon langsam runterfällt, am besten immer auf die Beete verteilen. Das heißt, dort kann das Laub verrotten über den Winter und bringt dann Nährstoffe fürs nächste Jahr. Und damit das vielleicht auch ein bisschen schneller geht, kann ich zum Beispiel auf das Laub dann immer mal ein bisschen Schnellkomposter streuen. Das heißt, ich verteile mein Laub immer über die Beete, nehme immer ein bisschen Schnellkomposter, streue das da drüber und dann kann ich wieder Laub drüber geben und dann verrottet das schneller und dann habe ich im Frühjahr wirklich einen schicken, tollen Boden mit ganz vielen Nährstoffen, womit meine Pflanzen dann eben auch versorgt werden.
Wenn man ganz viel Laub hat zu Hause, wenn man vielleicht auch noch ein bisschen Totholz liegen hat, damit kann man ja für Insekten, Tiere und Vögel auch noch ein gutes Zuhause bauen für den Winter.
Auf alle Fälle, genau.
Darüber lass uns doch in der nächsten Folge mal sprechen, weil dann können wir vielleicht da noch ein bisschen Lebensraum schaffen.
Ein kleinen Tipp habe ich noch, weil wir ja über Bäume gesprochen haben. Es ist halt ein großes Problem, dass ganz viele Bäume an bakterielle Erkrankungen leiden. Also zum Beispiel, wenn man sieht bei so einem Ahorn, der so eine Schleimflusskrankheit hat, das heißt, der an diesem Baum entwickeln sich Wunden und aus diesen Wunden tritt so eine stinkende Flüssigkeit raus. Um da entgegenzuwirken, ist jetzt die richtige Zeit, und zwar die Klettenwurzeln zu ernten. Das heißt, die Klettenwurzel, die Klette, die große Klette, die hat jetzt alle ihre guten Stoffe in die Wurzel verlagert und diese Wurzel kann man ausgraben. Daraus kann man einen Tee kochen und diesen Tee nutze ich dann als Desinfektionsmittel und sprühe damit meine Pflanzen aus. Also man kann aber auch Klettenwurzelextrakt, wenn man keine Klette findet, auch kaufen, weil Das nutzen wir Menschen nämlich auch, zum Beispiel, wenn man Schuppenflechte oder sowas hat oder irgendwie mit den Haaren Probleme hat, kann man sich mit diesem Klettenwurzelextrakt auch die Haare waschen und so. Ist eine tolle Sache, funktioniert wirklich, ist halt wirklich Bakterien abtötend, also desinfizierend, eine ganz tolle Sache.
Es gibt so vieles in unserem Garten, was sowohl für Pflanzen, für Insekten als auch für uns Menschen hilfreich ist.
So sieht's aus. Ganz, ganz viel.
Ganz schön. Der Garten, ein großes Wunder. Vielen Dank, lieber René, dass du uns durch den Oktober begleitest. Falls jemand eine Frage hat, kann uns auch gerne schreiben an garten@bildderfrau.de und eines deiner Bücher lesen. Da gibt's ja auch sehr, sehr viele Infos.
Ja.
Zu all den Themen durchs ganze Jahr. Und wir treffen uns dann wieder, wenn es um den November geht, lieber René.
Jawohl, wunderbar.
Super, vielen Dank.
Also, bis dann und noch eine schöne Zeit im goldenen Oktober.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.